Schritte zu den Menschen. Gnadauer Kongress für Mitarbeiter in der Jugend- und Gemeinschaftspflege vom 16. bis 20. Juni 1984 in Essen. Zu der letzten Bibelarbeit während des Kongresses spricht nochmals Pfarrer Konrad Eisler aus Stuttgart. Seinen Ausführungen liegt der Text aus Kolosser 3, 1 bis 4 zugrunde.
Noch einmal, liebe Freunde, eine Vorbemerkung zum Gesamtthema Schritte zu den Menschen. Sie alle wissen, was ein Botschafter ist. Er spricht für seinen Staat, er vertritt sein Land, er ist im Auftrag seiner Regierung unterwegs. Botschafter sind Spitzenleute. Und Paulus sagt, so seid nun Botschafter an Christi Stadt. Aber haben wir dazu das Zeug? Leben wir damit nicht auf zu großem Fuß? Ist das nicht ein zu großes Schrittmaß für uns? Mein Nebensitzer in der Schule war ein Ass, ein Primus. Er war die Flagge am Schulschiff. Ich gehörte mehr zum Kiel. Aber auch der Tiefgang ist wichtig. Er sah blendend aus mit seinem blonden Haarschopf, während bei mir schon damals das Schwefeldioxid ein Haarsterben verursachte. Im Aufsatz war es immer dasselbe. Er gab nach 30 Minuten ab und ging spazieren. Ich reaktivierte meine letzten Gehirnzellen, um die Zeilen zu füllen. Und wenn dann die Arbeit zurückkam, dann war das auch immer dasselbe. Er hatte seine Eins und bei mir war Sonntag, Feiertag, heiliger Abend, wenn ein 3- dieses Machwerk zierte. Später erhielt er den Scheffelpreis, hohe Prädikate und einen Freiplatz bei der Studienstiftung. Heute ist er Spitzenbeamter, Diplomat, Botschafter in Madrid. Ich bin Hirte von 1700 Stadtschafen geworden. Botschafter der Welt, die müssen doch sprachbegabt, weltgewandt, hochgebildet sein. Aber Botschafter des Himmels, die müssen nur versöhnt sein. Wer also diesen freiwillig degradierten Jesus kennt, der gehört zum Auswärtigen Amt Gottes. Wer diesen schändlich dekorierten Jesus nennt, der gehört zum diplomatischen Chor Gottes. Und wer diesen göttlich inthronisierten Jesus bekennt, der gehört zu den Botschaftern Gottes, die nur dies weitersagen: Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft und Ehr, gilt kein anderer Name, heut und ewig. Amen. Und Arbeitslosigkeit gibt es in diesem Dienste nicht, auch keine 35-Stunden-Woche. Massenentlassungen sind in diesem Amt ausgeschlossen. Botschafter an Christi Stadt kann es gar nie genug geben. Und so wie die weltlichen Diplomaten ein VIP auf ihrem Ausweis tragen und damit unter besonderem Schutz ihres Staates stehen, so tragen auch seine Leute, so tragen auch sie dieses very important person, eine sehr wichtige Person auf ihren Papieren und stehen unter dem besonderen Schutz dieses Gottes. Nun gibt es kein Dunkel mehr, durch das nicht ein Weg führte. Schritte zu den Menschen befiehlt der, der Wolken, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Nun gibt es kein Regiment, das einem bange machen könnte. Schritte zu den Menschen befiehlt der, dem als König alles untertan ist. Nun gibt es gar nichts mehr, das unseren Schritt von A nach Punkt B aufhalten darf. Wem also hier Füße gemacht werden, der weiß um den Ausgangspunkt, K, Kapitel 2, 1 bis 7, der achtet auf den Mittelpunkt, das war 2, 8 bis 15, und der sucht nach dem Fluchtpunkt. Das ist es heute, sucht nach dem Fluchtpunkt. Thema Kapitel 3, 1 bis 4. Ich lese. So seid ihr nun mit Christus auferstanden. So suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, unser Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Der Fluchtpunkt für Zeugen ist der erhöhte Herr. An dem Himmelfahrtsbericht Apostelgeschichte 1, Matthäus 28, der den theologischen Hintergrund unserer Verse bildet, ist dies deutlich zu erkennen. Abschiedsstunde auf dem Ölberg. Die irdische Dienstzeit Jesu ist beendet. Der Dienst der Jünger beginnt. Kein Wunder, dass an dieser Weggabelung, wo Jesu Weg hin zum Vater und der Weg der Jünger hin zu den Menschen geht, der Blick getrübt ist. Wenn die Elf auf die Anhöhe zurücksehen, erblicken sie die Staatsmacht eines Pilatus, der Unschuldige seinen Henkern ausliefert und Barnabas freilaufen lässt. Macht und Gerechtigkeit scheinen sich bis heute auszuschließen. Und wenn die Jünger vor den Toren Jerusalems hinuntersehen, erblicken sie die Ohnmacht ihrer eigenen Hände. Als Petrus einmal den starken Mann spielen wollte und kurzerhand zuschlug, wandte sich Jesus um und verlangte, steck dein Schwert in die Scheide. Gewalt löst nur Gegengewalt aus. Und wenn die Botschafter in dieser Runde nach vorne sehen, erblicken sie die Großmacht römischer Gottkaiser, die zum Kesseltreiben, zur Hatz gegen die Christen aufrufen. Christianes ad leonem, Christen vor die Löwen. Leiden müssen ist die Normalsituation seiner Leute. Alles andere ist Ausnahme von der Regel. Was wir in diesen Tagen hier erleben, ist Ausnahme von der Regel. Nun aber geschieht es durch die Himmelfahrt, dass die Männer nicht zurücksehen, hinuntersehen, vorwärts sehen, sondern hinaufsehen. Und im Fluchtpunkt dieses Blickwinkels erblicken sie in dieser nachösterlichen Gestalt auf den Wolken jenen Mann, der schon damals vor der Besatzungsmacht keine Furcht zeigte und dem Statthalter auf den Kopf zusagte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Sie erblickten jenen Mann, der schon damals auf der tobenden See im Schiff gestanden und den tobenden Naturmächten sein Schweig und Verstumme zugerufen hätte. Sie erblickten jenen Mann, der schon damals auf dem Tempelberg der Versuchungsmacht widerstanden und dem Teufel den Laufpass gegeben hat. Die Elf erblickten in diesem Fluchtpunkt über allen Mächten die Allmacht des Herrn. Jesus präsentiert sich in diesem Augenblick als der Mandatsträger unumschränkter Machtbefugnis. Es gibt keine Gegenmacht, die ihm gefährlich werden könnte. Die Scheinmächte haben ausgespielt, bevor sie sich aufspielen. Die Machtfrage ist seit der Himmelfahrt Jesu entschieden. Warum sehen Sie auf dem Weg zu den Menschen, liebe Freunde, immer wieder zurück und bangen vor den Mächten dieser Erde mit ihrem politischen Ränkespiel? Und ich frage Sie, warum sehen Sie immer wieder hinunter, auch in diesen Tagen, und leiden an der Ohnmacht ihrer Hände, die so wenig zu Wege bringen oder gar nichts, auch in diesen Tagen, nichts mit diesen Händen geschafft? Und warum sehen Sie immer wieder nach vorne und zittern vor Krisen und Kriegen? Himmelfahrt will, dass wir hinaufsehen und den Fluchtpunkt Jesus erkennen, der seit diesem Tage in alle Macht investiert ist. Himmelfahrt ist doch kein Abschiedsfest für einen pensionsreifen Herrn, der sich mit Orden übersät und Ehrungen überhäuft, unter den Klängen des großen Zapfenstreiches auf einen himmlischen Ruhesitz zurückzieht. Himmelfahrt ist Regierungsantritt. Himmelfahrt ist Regierungsantritt für einen aktiven Christus, der mit höchster Erlaubnis die Schalthebel der Macht in die Hand bekommt. Christus IR heißt doch jetzt nicht Christus im Ruhestand, sondern Christus in Reichweite. Seine Macht reicht in alle Bereiche unseres Lebens hinein. Er ist der Machthaber schlechthin. Auch wenn manche meinen, mit Atomsprengköpfen und einigen Öllachen unter der Erdrinde sei die Macht schon verteilt. Er hat die größere Macht. Auch wenn manche sagen, gegen Krankheit sei kein Kraut gewachsen. Er hat die stärkere Macht. Auch wenn manche glauben, der Tod sei die Großmacht schlechthin. Jesus hat die Übermacht. Und deshalb ist dieser Abschied nicht zum Heulen, sondern zum Loben. Regierungsantritt bedeutet immer Jubel. Machtübernahme heißt immer Freude. Amtseinführung ist immer ein Fest. Das war im alten Rom so. Die Ränge der Arenen flossen über, wenn der neue Kaiser seine Spiele gab. Das war in Frankfurt so. Aus den Rohren des Römerbrunnens sprudelte der klare Wein, wenn der Herrscher den Thron bestieg. Das war in Bonn so. Sektgläser wurden gefüllt, als die neuen Herren kamen. Das war in Stuttgart so, als der Meister VfB durch die Straßen zog. Und das ist in seiner Gemeinde überhaupt nicht anders. Himmelfahrt und wir leben in der Sonne von Himmelfahrt. Himmelfahrt ist ein Fest des Jubels und der Freude, weil Christus die Macht hat. Seh ich dich gen Himmel fahren, seh ich dich zur Rechten da, seh ich wieder Engelschar, alle rufen Gloria, sollt ich nicht zu Fuß dir fallen und mein Herz vor Freude wallen, da der Himmel jubiliert, weil mein König triumphiert. Suchet nach diesem Fluchtpunkt, denn er, und das wird in den Versen 1 bis 4 ausgeführt, ist Richtpunkt, Schwerpunkt und Haltepunkt. Arabisch 1, der Richtpunkt. Der Richtpunkt ist also der auferweckte Herr, der gleich viermal in vier Versen mit seinem Würdenamen Christus, der Gesalbte, bezeichnet wird. Also, das Kind in der Krippe, der Sohn in der Zimmermannsfamilie, der Lehrer in der Schule, der Lehrer in der Synagoge, der Prediger auf dem Berge, der Heiland in den Elendsvierteln, der Verurteilte in Jerusalem, der Gekreuzigte auf Golgatha, der Auferweckte vom Grabe, das ist der Messias, der Gesalbte, der Würdenträger, eben der, der zu Rechten Gottes sitzend alle Macht in Händen hält. Auf ihn sehet nicht nur, sondern suchet ihn, richtet euch nach ihm aus. Wörtlich, seid gespannt auf ihn wie die Sehne, auf der der Pfeil liegt. Jesus ist Christus. Wenn ich das wirklich zu fassen wüsste, sagte Martin Luther, so würde ich sterben vor Freude, dass Christus nun alle Macht hat wie Gott. Und Freunde, wenn auch wir das wirklich zu fassen kriegten, eine Mitte, eine Achse, eine Machtzentrale alles Geschehens, auch in meinem Leben. Das ist doch geradezu unfasslich. Im Einheitsdenken des Mittelalters mag es noch möglich gewesen sein, an eine Achse zu glauben, um die sich das Rad der Geschichte dreht. Etwa früher dort in Königsbronn, ich war früher Pfarrer in Königsbronn auf der Ostalb. Wissen Sie, in Württemberg war das so, wer im Examen eine 1 geschrieben hat, oder eine 1 bis 2, der wurde Pfarrer in Stuttgart. Wer eine 2 oder eine 3 geschrieben hat, der konnte sich um eine Pfarrstelle im Schwarzwald, im Unterland oder so in der Bodenseegegend bewerben. Wer eine 4 geschrieben hat, der kam auf die Ostalb. Ich war Pfarrer auf der Ostalb, Freunde. Ja, dort so als geistlicher Grenzschutz nach Bayern hin. Gell? Ja, schön. Und dort war und steht noch dieses schöne Kloster Königsbronn. Und ich stelle mir einen Mönch vor, der nach der Frühmesse am Himmelfahrtstag zum nahegelegenen See spazierte, um dort die fetten Karpfen für das Festessen herauszufischen. Und wenn der seinen Blick über das dunkelblaue Wasser erhob, dann sah er über den grünenden und blühenden Wiesen nur einen einzigen Turm im Brenztal. Und das war sein eigener Klosterturm. Das Fischwasser gehörte dem Kloster, das Jagdrecht vergab das Kloster, das Bier braute das Kloster, die Gesetze erließ das Kloster, alles regelte die klösterliche Machtzentrale. Wäre jener Vers schon damals im Brevier gestanden, unser Mönch hätte ihn bestimmt im Blick auf den Abt von Königsbronn vor sich hingeträllert: Alles ist ihm untertänig, ehret, liebet, lobet ihn. Aber wenn wir heute dort hinunterspazieren, und ich würde es Ihnen einmal raten zu tun, dann dürfen wir kein einziges Fischlein fangen, weil einem anderen das Fischwasser gehört. Und wenn wir unseren Blick erheben, dann sehen wir wohl noch den Klosterturm, aber daneben die Betriebsschornsteine der schwäbischen Hüttenwerke, die umweltfeindlich qualmen. Und ganz hinten tauchen die Baustellenkrane auf, das Industrieviertel und die Hochhäuser. Es sind die Arbeitsplätze, die ihren eigenen Gesetze haben. Die Welt ist in viele Teilgebiete explodiert. Hinter Kirchenmauern vermag man zuweilen von einer Geschichtsachse träumen, aber etwa dann im Geschäft, wenn wir wieder zu Hause sind. Als Kaufmann, der Kaufmann unter uns, als Kaufmann bin ich eingespannt in die freie Marktwirtschaft, die mich zum Planen und Organisieren zwingt. Als Handwerker drückt mir der Konkurrenzkampf das Gesetz des Handelns auf. Als Politiker handle ich nach den Gesichtspunkten der kalten Staatsräson. Auch die Krankheit und das Altwerden kann zum Machtbereich um mich werden, der mein Denken und Handeln beeinflusst. Richtpunkt Jesu, ja, aber nicht allein. Christus und das Geschäft, Christus und der Betrieb, Christus und die Politik, Christus und die Krankheit. Unsere Not ist die, dass unser Leben nicht mehr um die eine, sondern um viele Achsen schwingt. Aber diese Not ist nicht erst im Zeitalter der Diskontinuität, wie Max Picard sagte, geboren worden. Schon um das Jahr 60 nach Christus brach eben dieses Problem in Kolossä auf. Erinnern wir uns noch einmal. Dort war nach der Predigt des Epaphras eine Gemeinde entstanden, die an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn als die alleinige Mitte ihres Lebens glaubte. Und dann traten eben jene andere Menschen auf. Immer treten andere Menschen auf, wenn wir ganz auf die Seite Jesu treten. Das ist ein Grundgesetz im Reiche Gottes. Immer treten andere auf, wenn wir ganz auf die Seite Jesu treten. Und sie machten mit gewaltigem Wortschwall glaubhaft, dass es neben Christus noch andere Mächte gäbe, die auch Wirklichkeit besäßen und den Menschen bestimmten. Christus ja, aber doch nicht allein. Christus und die Philosophie, Christus und die Astrologie, Christus und das Schicksal, Christus und. Allen wollte man dienen und diente keinem mehr. Allen wollte man es recht machen und machte nichts mehr recht. Allen wollte man gehören und man gehörte niemand mehr. Gehetzt, gejagt, getrieben und geängstet, so wurde das Leben der Christen zu einer schweren Anfechtung in der Stadt. Auf diesem dunklen Hintergrund, Freunde, müssen wir den Apostel verstehen, wenn er mit viermaligem Christus die Richtung weist. Solus Christus, Christus allein, in ihm wohnt alle Fülle. Er ist vor allem, er ist hinter allem. Noch einmal, hinter Christus gibt es nur ein Ausrufezeichen. Kreuz und Auferstehung sind Beweise seiner unumschränkten Machtfülle. Fürstentümer und Gewalten haben in ihm den Meister gefunden. In diesem Sinne ist Himmelfahrt nicht irgendeine Attraktion oder Sensation, sondern die Proklamation: Jesus ist der Christus. Und die Frage: Warum haben Sie denn auch so Angst vor dem, was kommen könnte? Vor irgendwelchen Bomben oder Raketen? Warum haben Sie denn so Angst? Jesus ist der Christus und er hat's in der Hand und wird's in der Hand behalten. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Bei Nacht bin ich in meinem Haus abhängig von vielen Lampen. Ich brauche die Schreibtischlampe und die Stehlampe und die Deckenlampe und die Hausganglampe und die Küchenlampe und die Speicherlampe. Sobald aber am frühen Morgen die Sonne durch die Fenster blitzt, dann kann es doch gar keine Diskussion mehr in der Familie geben, ob wir diese Leuchten auch noch benötigen. Die Sonne hat alle Lichter zu entbehrlichen Funzeln degradiert. So ist mit Jesus die Sonne in unser Leben gebrochen. Sie hat über alle Lampen und Laternen gesiegt, die die Menschen angezündet haben. Die Mächte sind zwar noch da, aber sie bestimmen mich nicht. Sie bestimmen mich nicht mehr. Suchet, was droben ist, heißt doch jetzt, richtet euch auf dieses Licht aus, dann habt ihr helle genug. Richtet euch auf diese Sonne aus, dann fallen die dunklen Schatten der Not und des Zweifels. Richtet euch auf diese Strahlen aus, dann verwischen sich die Konturen der Scheinmächte. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Der Richtpunkt ist der auferweckte Herr. Gotthilf Fischer würde vor Neid erblassen. Zweitens, der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist sein himmlisches Reich, das hier mit diesem geheimnisvollen Droben umschrieben ist. Droben. Es gibt diesen Himmel, auch wenn Bert Brecht in seinem Galileo Galilei bemerkt, heute ist der 6. Januar 1610, der Mensch trägt in sein Journal ein, es gibt keinen Himmel mehr. Wohl ist es kein räumliches Oben, so zwischen Jupiter, Saturn und Spiralnebel, sondern ein unsichtbares um uns herum, das von Gottes Gegenwart gefüllt ist. Ich möchte es aus einer Notiz, dem Reisetagebuch des Volkes Israel, illustrieren. Schon jahrelang zog die Riesenkarawane durch die Wüste. Jeden Morgen wurden die Zeltpflöcke gelöst und jeden Abend wurden sie wieder eingeschlagen. Die Wanderung schien endlos. Dann aber standen sie endlich an den Ufern des Jordan. Mit aufgerissenen Augen schauten sie hinüber. Drüben fließt Milch und Honig, drüben wächst Mais und Korn, drüben ist das gelobte Land. Aber der Fluss führt Hochwasser. Die Furten sind unbegehbar. Brücken gibt es nicht. Was nun, was nun? Holz schlagen, sagen die einen. Feuer machen, raten die anderen. Biwak aufstellen, befehlen die Dritten. Sich endlich, endlich häuslich niederlassen, meint der Rest. Das ist naheliegend, das ist nüchtern, das ist verständlich, aber falsch. Darum erlässt Josua, der einzige Adjutant Moses und jetzige Anführer, einen Tagesbefehl. Heiligt euch. Das heißt doch, trachtet nach diesem Land. Eine Wasserflut kann uns nichts anhaben. Der, der uns durchs Schilfmeer gebracht hat, der wird uns auch durch den Jordan bringen. Heiligt euch. Das heißt doch, richtet eure Sinne nach diesem Land. Dieser Rastpunkt kann doch nicht Endpunkt sein. Das Schönste kommt erst noch. Heiligt euch. Das heißt doch, habt Verlangen nach diesem Land. Ein Biwak kann doch nicht zur Heimat werden. Die letzte unverlierbare Wohnung wird jenseits gebaut. Der Schwerpunkt eures Lebens liegt dort. Trachtet nach dem, was droben ist, meint Heiligung. Unser ganzes Leben soll von dieser Sehnsucht durchdrungen sein. Bis in die letzten Gehirnwindungen hinauf und bis in die äußersten Fußspitzen hinab muss dieser Zug spürbar werden. Unsere Heimat ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesus Christus, Philipper 3. So gilt diese Mahnung auch uns. Heiligt euch, trachtet nach diesem Land, die Todesflut kann uns doch nichts anhaben. Der, der uns durch das Meer der Zeit gebracht hat, der wird uns auch zur Ewigkeit bringen. Heiligt euch, richtet eure Sinne nach diesem Land. Der Weg und das Ziel sind zwei Paar Dinge. Die Herrlichkeit steht erst bevor. Habt Verlangen nach diesem Land. Hier wohnen wir nur auf Zeit. Dort wird uns eine unkündbare Wohnung zur Verfügung gestellt. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Der Schwerpunkt eures Lebens liegt dort. Aber so müssen wir doch jetzt besorgt fragen, riecht das nicht doch nach Schwärmerei? Schmeckt das nicht nach Jenseitskorruption? wird hier nicht schlicht und billig vertröstet. Hat Friedrich Nietzsche nicht doch die richtige Nase gehabt? Glaubt denen nicht, die von überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, Verächter des Leibes. An der Erde zu freveln ist der größte Frevel. Brüder, bleibt der Erde treu. Hat Ludwig Feuerbach nicht doch recht gehabt? Das Jenseits ist nichts anderes als das Diesseits, befreit von dem, was den Menschen als Schranke und Übel erscheint und sein Herz bekümmert. Es ist eine kritische Blumenlese aus der Flora der Welt. Hat Bert Brecht nicht den Nagel auf den Kopf getroffen? Lasst euch nicht verführen, der Tag steht in den Türen, ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr, es kommt kein Morgen mehr. Liege nicht all die richtig, die meinen, das sei eben die Verlagerung des Schwerpunktes ins Niemandsland bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Der Apostel zeigt einfach auf Christus. Der steht dafür. Der verbirgt sich dafür. Der ist dafür gestorben und auferstanden, dass nicht alles beim Alten bleibt, sondern alles neu wird. Mit Jesus Christus hat die Neuwerdung begonnen. Seit dem Jahre Null ist die Totalerneuerung im Gange. Sie wird nicht stille stehen und am jüngsten Tage erst zu Ende kommen. Wer Jesus sagt, sagt neu, hat Blumhardt gesagt. Wer Jesus sagt, sagt neu. Und deshalb leben wir in der Spannung zwischen dem Jetzt schon und noch nicht. Und diese Spannung liefert die Energie, die wir für unsere Aufgaben auch heute Nachmittag nötig haben. Erst die Hoffnung auf das neue Reich macht alles Engagement nicht hoffnungslos, sondern hoffnungsvoll. Erst die Bitte um sein Reich setzt gewaltige, praktische Initiativen frei. Die Welt wird nicht zum Wartesaal degradiert, sondern zum Schauplatz der Neuschöpfung apostrophiert. Die erhoffte Zukunft wird in die Gegenwart hereingezogen und führt zur Überwindung des Elends. Studieren wir es bei Männern, die ihren Schwerpunkt im Himmel hatten. Etwa bei Vater Bodelschwink, sein Trachten nach dem, was droben ist, führte ihn zum Protest gegen das Elend. In Bielefeld kamen die halben Kräfte an seine Tür. Und so entstanden Wanderarbeitsstätten, so entstand Bethel, so entstand Lobetal und Hoffnungstal. Oasen gegen das Elend in unserer Welt. Oder ich denke an den Schwaben Gustav Werner. Sein Trachten nach dem, was droben ist, führte ihn zum Bau des Bruderhauses in Reutlingen. An dieser Modellgemeinde sollte die Welt buchstabieren lernen, wie es im Reiche Gottes, das vor der Tür steht, zugehen würde. Von dieser Modellgemeinde einer zukünftigen Welt erhoffte er sich eine ansteckende Wirkung auf die Menschenmassen. Oder bei den alten Bewohnern Korntals vor den Toren Stuttgarts. Ihr Trachten nach dem, was droben ist, führte sie zur Gründung einer Brüdergemeinde. Im Saal sangen sie Ewigkeitslieder und in der Scheune stellten sie eine Kutsche bereit, um bei der Wiederkunft Christi, die nach ihrer Meinung nur im Schwabenland stattfinden konnte, dieser Meinung bin ich auch. Darauf hoffe ich, mit dieser Kutsche diesem Herrn entgegenfahren zu können. Und was machten sie? Diese Hoffnung zündete ihren Protest gegen die Armut. Häuser wurden gebaut, Schulen gegründet, Kinder aufgenommen und Waisen eine Heimat gegeben. Auch die Idee eines Kindergartens stammt nicht von irgendwelchen Sozialspinnern und Reformern, sondern von Christen, die nach dem trachteten, was droben ist. Die Hoffnung auf Gottes neue Welt und der Dienst an unserer alten Welt sind nicht zwei Paar Stiefel, sondern zwei Seiten derselben Sache. Wer nach dem Himmel trachtet, wird auf der Erde antreten. Wer nach dem Himmel seinen Sinn richtet, wird seine Hände auf der Erde regen. Wer nach dem Himmel Verlangen hat, wird auf der Erde zulangen. Der Schwerpunkt ist sein himmlisches Reich. Aber hat das alles bis jetzt nicht sehr, sehr gesetzlich geklungen? Zu all den täglichen Anforderungen, steh auf, fahr ab, fang an, lass sehen, geh mit, hör zu, die uns den langen, lieben Tag um die Ohren geschlagen werden, kommen noch weitere Befehle hinzu. Suchet, traget, tut. Klingt das nicht sehr verdächtig nach Goethes Faust, wer immer streben sich bemüht? Den können wir erlösen. Diese Frage führt direkt zum letzten. Der Haltepunkt. Der Haltepunkt. Der Haltepunkt, liebe Freunde, ist das güldene Seil, das, und so wieder Martin Luther, auch an dieser Stelle entdeckt werden kann. Man beachte nur, wie sehr der Imperativ zwischen einem doppelten Indikativ, einem Indikativ des Aorist und des Perfekts, auferstanden, gestorben, verborgen, und einem Indikativ des Futurums, offenbar werden, gestellt ist. Ohne den Blick auf diese Tatsache wäre alles tatsächlich eine idealistische Überforderung. Aber wer diese Wahrheit im Blick hat, der weiß, was von Gott geboten ist, ist immer schon angeboten. Was er verlangt, ist immer schon geschenkt. Seine Imperative sind im Indikativ verankert. So gleichen wir nicht dem Fährmann, der sein Boot in eigener Kraft über den reißenden Strom setzen muss, sondern dem Fahrgast, dessen Boot über das Wasser geleitet wird. Wer schon die schöne Stadt Basel in der Schweiz besucht hat, es gibt auch ein paar schöne Orte außerhalb von Württemberg. Dazu gehört Basel. Und wer Basel schon einmal besucht hat, der kennt nicht nur das Rathaus und die Stadtmauer, sondern auch den Rhein. Und dieser dort reißende Strom führt mitten durch die Stadt. An einer Stelle, gleich unterhalb des ehrwürdigen Münsters, ist das Wasser von einem Drahtseil überspannt. An beiden Ufern ist es an starken Pflöcken festgezurrt, die in den Boden getrieben sind. Und an diesem Seil hängt eine uralte Personenfähre. Ohne Motor und Kraft oder Ruderschläge gleitet sie sicher über den Rhein. Auch wenn manchmal Wellen über Bord schlagen oder Winde das Zeltdach mächtig aufblasen, kommt sie sicher ans Ziel. Einfach deshalb, weil sie sich am Seil hält, beziehungsweise sie sicher vom Seil gehalten wird. Das ist ein Bild für die letzte Aussage. Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, der kennt eben nicht nur die Höhen und die Tiefen, sondern auch den reißenden Strom, der mitten durch unser Leben geht. Panterei, sagten die Griechen, alles fließt und wir fließen mit einem dunklen Meer von Leid und Tränen entgegen. An einer Stelle jedoch, gleich außerhalb der heiligen Stadt, ist das Wasser vom güldenen Seil überspannt. Dieses Seil der Liebe, wie es Hosea bezeichnet, ist auf der einen Seite am Schandpfahl von Golgatha festgezurrt. Dort hat Gott den Balken ganz tief in die Erde getrieben, damit er nicht nachgeben kann. Kreuzesholz aber wird weder morsch noch zerfressen. Und dieses Spannseil göttlichen Erbarmens ist auf der anderen Seite an der Hütte Gottes festgeknüpft. Dort, und so erläutert es uns Johannes, wird er abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das Zweite ist so, dass es nur noch mit dem Begriff Herrlichkeit umschrieben werden kann. Das ist nicht mehr auszulegen. Das ist nur noch zu empfinden. Herrlichkeit. Wenn wir nun diesen Haltepunkt erkennen, bei Gott fließt nicht alles. Wenn wir nun dieses Halteseil ergreifen, betende Hände sind immer haltende Hände. Wenn wir nun dieses Haltetau erfassen, dann sind wir einerseits mit Christus gestorben und tragen das Leiden und Sterben, das Unvollkommene und Verweltliche, das Bedrückende und Belastende mit uns herum. Sicher, jeder von uns. Andererseits aber sind wir mit Christus auferstanden und freuen uns auf Auferweckung und Leben, Friede und Ewigkeit, Freude und Herrlichkeit. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich dein Angesicht sehe. Kraft dieser Verankerung gleiten wir sicher über den Strom der Zeit. Auch wenn manchmal Wellen über Bord schlagen oder Winde sich mächtig aufblasen, kommen wir sicher ans Ziel, einfach deshalb, weil wir uns an Jesus halten bzw. von ihm gehalten werden. So können wir uns doch auf die Füße machen. So können wir jetzt unsere Schritte tun. So können wir uns unserem Tagewerk zuwenden, auch wenn es bei Ihnen daheim noch so schwierig ist. So können wir jeden Sturm bestehen, einfach weil der uns leitet, der als der Gekreuzigte und Auferstandene wiederkommen wird und aus dessen Hand uns nichts, aber auch gar nichts reißen kann. Deshalb jauchzt ihm Menge heiliger Knechte, rühmt vollendete Gerechte und du Schar, die Palmen trägt. Und du Blutvolk in der Krone und du Chor vor seinem Throne, der die Gottesharfen schlägt. Und dann schließt Hiller, ich auch auf der tiefsten Stufen. Ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Richtpunkt, Schwerpunkt, Haltepunkt. Sucht den Fluchtpunkt Jesus. Liebe Freunde, von Johann Sebastian Bach wird berichtet, dass er hinter jedem letzten Notenpunkt seiner Werke die drei Initialen SDG gesetzt habe. Soli Deo Gloria. Obwohl ich ganz gewiss kein Bach, sondern nur ein erbärmliches Bächchen und Ringsal bin, möchte ich es an dieser Stelle diesem Meister nachmachen und hinter den Ausgangspunkt, Mittelpunkt und Fluchtpunkt Jesus diese drei großen Buchstaben setzen. Soli Deo Gloria, dem Herrn allein sei Ehre in Ewigkeit. Amen.